Ja, ich habe auch noch Grüße mitgebracht von meiner Gemeinde. Und ja, wir lassen euch alle natürlich herzlich grüßen hier. Ja, du hast jetzt hier so schön die Einleitung gemacht über den Palmsonntag und ich habe mir nur überlegt, wie kriege ich da jetzt die Überleitung zu dem Thema hin? Mein Vater hat sich das schon vor längerer Zeit mal gewünscht, dass ich auch hier über dieses Thema spreche. Wir haben da eine Predigtreihe bei uns gehabt und da war ich mit dem Thema, mit dem Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira dran. Und ja, das wollen wir uns heute auch mal ein bisschen anschauen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so in die aktuellen Weltereignisse schaut. Passiert gerade sehr viel und irgendwie versucht der Mensch ja alles so weitestgehend immer unter Kontrolle zu halten. Aber genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Menschen sind unzufrieden und irgendwie läuft irgendwie alles gefühlt aus dem Ruder. Ja, wir leben in einer Endzeit. Und da ist es gut, sich auch mal ein bisschen mit der Offenbarung zu beschäftigen und mit einem Brief, den ja Jesus persönlich an seine Gemeinden auch geschrieben hat. Und ich möchte euch zu Beginn so ein bisschen in die Struktur dieses Sendschreibens mitnehmen. Ein Sendschreiben beginnt immer mit einer Vorstellung von Jesus selbst. Und diese Vorstellung, die findet man dann auch noch mal im ersten Kapitel in der Offenbarung. Und Jesus stellt sich bei jedem Sendschreiben immer anders vor. Jesus betreibt sehr viel Seelsorge auch in seinen Sendschreiben. Er möchte, dass diejenigen, die schon mit ihm leben, dass die weiter dranbleiben auf dem richtigen Kurs. Und diejenigen, die er tadelt, die möchte er zu Buße bringen und dass sie ihm wieder straight nachfolgen. Denn es gibt keine perfekte Gemeinde. In jeder Gemeinde, auch hier bei den Sendschreiben, gibt es Lob und es gibt Tadel. Und ich habe mal in einer Predigt gehört, dass es so ein schöner Gedanke ist, wenn Jesus unserer Gemeinde persönlich einen Brief schreiben würde. Was würde er da reinschreiben? Mit Sicherheit würde er uns für manche Dinge loben, aber auch für manche Sachen vielleicht tadeln. Und die Dinge, wo er uns loben würde, da könnten wir dann weiter dran arbeiten, könnten weitermachen wie bisher, diese Dinge ausbauen. Und die Sachen, wo er tadelt, da müssten wir natürlich schauen, dass wir unseren Kurs ändern, Jesus nach. Und ich denke, auch so schön wie dieser Gedanke ist, brauchen wir nicht unbedingt einen persönlichen Brief von Jesus. Denn wir haben schon 7 Briefe in der Offenbarung, wo Jesus ja 7 Briefe schon geschrieben hat. Und jeder Brief ist so individuell mit seinem Lob und mit seinem Tadel, dass sich da die Gemeinden wiederfinden werden. Und so ist es, denke ich, gut, dass wir uns mit der Offenbarung beschäftigen. 2 Dinge sind mir ganz besonders wichtig, wenn wir heute den Brief lesen und uns damit beschäftigen. Zum einen, wie Jesus mit seiner Gemeinde umgeht und zum anderen, welche Charaktereigenschaften von Jesus da zum Vorschein kommen. Lesen wir mal zusammen den Text, der steht in Offenbarung 2, Verse 18 bis 29. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren, und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Beschäftigen wir uns zunächst mal mit Absender und Empfänger. Jesus stellt sich hier zuerst einmal selbst vor als Sohn Gottes. Und damit einher gehen schon ganz besondere Charaktereigenschaften. Die Familienverhältnisse sind geklärt. Es gibt nur einen Gott und seinen Sohn. Dieser Name, Sohn Gottes, löst bei den Menschen und bei den Mächten dieser Welt Unterschiedliches aus. Zum Beispiel, nachdem Jesus sagt, dass er Gottes Sohn ist, brauchten die Schriftgelehrten keinen weiteren Beweis mehr und verurteilten Jesus als Gotteslästerer. Lukas 22, Vers 70. Bei den Dämonen löst dieser Name Furcht und Zittern aus. Ich habe euch mal mehrere Verse hier mitgebracht. Jakobus 2, Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Ja, die Dämonen begegnen diesem Namen mit voller Ehrfurcht, sodass sie sogar Jesus als den Christus vor anderen Menschen bezeugen. Lukas 4, Vers 41. Es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und noch einen Vers, Lukas 8, Vers 28. Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Ich sage euch das deshalb, weil wir nachher einen Vers haben, wo es um die Tiefen Satans geht. Und damit wir gleich mal von vornherein die Machtverhältnisse geklärt haben. Selbst der Teufel nämlich darf nur das machen, was er von Gott, was Gott zulässt. Er darf nicht nach freier Willkür handeln. Er muss sich Gott beugen. Diejenigen unter euch aber, die Jesus lieben, da löst der Name Sohn Gottes ja etwas ganz anderes aus. Freude, Dankbarkeit für das, was er am Kreuz getan hat und auch Freude für das, ja, was wir einmal bei ihm in der Ewigkeit erleben werden. Wir stellen uns Jesus oft als liebenden, freundlichen, gnädigen oder geduldigen Jesus vor. Und ich glaube, genauso würde ich ihn auch beschreiben, wenn ich seine Charaktereigenschaften beschreiben müsste. In diesem Sendschreiben lernen wir Jesus aber noch von einer ganz anderen Seite kennen. Jesus stellt sich hier nämlich vor mit Augen wie Feuerflamme und Füße, die schimmerndem Erz gleichen. Wenn die Bibel von Feuer redet, ist es oftmals eine Gerichtshandlung. Also wenn wir heute an Jesus denken, müssen wir vielleicht auch andere Charaktereigenschaften von ihm im Kopf haben. Gottes Zorn, Gericht oder zum Beispiel diesen Jesus, der Kapernaum verflucht. Matthäus 11, Vers 23. Und du Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Fahrt mal nach Israel und besucht Kapernaum. Alle umliegenden Städte gibt es noch. Nazareth, Tiberias. Aber von Kapernaum findet ihr nur noch eine Ausgrabungsstätte. Wir haben es heute auch mit dem Jesus zu tun, der im Tempel die Händler rausgeworfen hat. Mit einer Geißel hat er sie rausgeworfen, weil sie Gottes Haus zu einer Räuberhöhle gemacht haben. Und freu dich, wenn du Jesus schon angenommen hast, dann bleibt dir nämlich dieser zukünftige Zorn Gottes erspart, weil schon aller Zorn auf Jesus Christus am Kreuz von Golgatha lag. Und für alle anderen, die nicht zu Jesus gehören und ohne ihn sterben, gehen in den Warteraum wie Kapernaum ins Totenreich und sie warten auf das Gericht Gottes, wo sich dann Gottes Zorn offenbaren wird. Ein schrecklicher Zustand. Ich möchte euch jetzt noch ein paar Hintergrundinformationen zu Thyatira geben. Dadurch können wir vor allem das Problem der Gemeinde besser nachvollziehen. Thyatira liegt in der heutigen Türkei und ist aus damaliger Sicht eine eher unbedeutende Stadt. Man weiß auch nicht so viel über sie. Sie liegt in einem Tal, was sie aus militärischer Sicht sehr schwer verteidigbar macht. Und in Thyatira gab es auch nicht die großen griechischen Anbetungsstätten oder kaiserlichen Kultstätten. Für was die Stadt aber bekannt war, waren Handelszünfte, wo sich zum Beispiel die Färbereiwesen, die Wollwaren und die Händler alle zusammengetan haben in so einer Zunft, um dann wirtschaftlichen Erfolg haben zu können. Und wir haben eine Person in der Bibel, die tatsächlich aus Thyatira stammt. In Apostelgeschichte 16, Vers 14 steht diese Geschichte. Ich lese euch mal vor, eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Lydia, die Purpurhändlerin, kommt also aus Thyatira. Apostelgeschichte 16, Vers 14 spielt sich aber in Griechenland ab, in Philippi. Anscheinend gab es auch noch andere gute Plätze, um mit Seide und Wollwaren zu handeln. Was es auch noch gab in Thyatira, habe ich gerade eben schon gesagt, diese Handelszünfte, wo sich eben die Leute zusammengeschlossen haben, um wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Ja, man musste sogar eigentlich einer solchen Zunft beitreten, wenn man überhaupt anerkannt werden wollte in seinem Business, in dem, was man gemacht hat. Und laut meinem Kommentar, Wilhelm Barclay, wo ich auch die meisten dieser Hintergrundinformationen herhabe, waren diese Zünfte für zwei Dinge bekannt. Ein Treffen in einer Zunft begann immer und endete auch immer mit dem Opfern für die Götter. Hier wurde also Götzenopferfleisch gegessen und geopfert. Und außerdem arteten diese Treffen oftmals in Trink- und Lustgelagen aus. Und genau wegen dieser zwei Dinge, sexuelle Unmoral und Götzenopferfleisch, stellt sich in der Gemeinde in Thyatira die Frage, darf oder kann ein Christ einer solchen Zunft beitreten oder nicht? Wir erkennen schon langsam das Problem der Gemeinde. Das Problem war nicht Verfolgung, wie in vielen anderen Gemeinden, sondern eher die Freundschaft mit der Welt und die Lehre, die dann aus der eigenen Gemeinde heraus entstanden ist. Ich möchte jetzt, weil es besser passt, so den Tadel Jesus und die Lehre Isabels vorziehen. Und ich habe diesen Teil überschrieben mit die drei Stufen abwärts bis zu den Tiefen Satans. Wir haben hier es mit einer Frau zu tun. Sie wird mit dem Namen Isabel betitelt. Und wie sie wirklich hieß, wissen wir nicht. Was sie aber auf jeden Fall hat, sie hat den Geist Isabels aus dem Alten Testament, Wir erinnern uns an die Geschichte. Es geht da um den König Ahab, der im Nordreich regierte, und seine Frau Isebel. Nachzulesen ist die Geschichte in 1. Könige 16 und folgende Kapitel. Und zunächst einmal tritt sie hier als Prophetin auf, was für die Bibel jetzt nicht unbedingt untypisch ist. Wir haben zum Beispiel in Lukas 2 Hanna, die eine Prophetin war und Jesus noch als kleines Baby sehen durfte. Isebel tritt aber auch als Lehrerin und Verführerin auf. Und das entspricht so gar nicht dem, was die Bibel uns zeigt. Sie ist redegewandt und hat schon einige Leute hinter sich versammelt, die ihre Lehre gut finden. Ja, sie hat Follower gesammelt. Auf falsche Lehren und Propheten mussten die Gemeinden damals schon Acht geben. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Jesus warnt schon in seiner Bergpredigt in Matthäus 7, Vers 15 davor. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, in die inwendig aber reißende Wölfe sind. Und dann weiter in Vers 20, darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Und den bekanntesten Vers für Früchte habe ich euch auch mal noch mitgebracht. Das ist Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn also diese Dinge in einer Lehre großgeschrieben sind, dann sind dies gute Früchte. Isebels Lehre ist aber anstatt Treue gegenüber Gott Kompromisse mit der Welt. Und anstatt Selbstbeherrschung lehrt sie sexuelle Unmoral. Und zu dem Ganzen kommt dann auch noch dieser prophetische Aspekt. Aussagen vielleicht wie diese: Ich habe durch ein prophetisches Wort empfangen, dass es gut ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ihr merkt schon, Irrlehren verdrehen die Wahrheit und bekräftigen es auch noch im besten Fall mit Gottes Wort. Die zweite Stufe abwärts ist Unzucht und sexuelle Unmoral. Dieser Begriff Unzucht ist ja ein bisschen altmodisch, aber er beinhaltet alles Sexuelle, was nicht innerhalb der Ehe und zwischen Mann und Frau praktiziert wird. Seitensprünge, Pornos anschauen, Selbstbefriedigung. Damals war es Tempelprostitution. Und den Menschen sind ja heutzutage da keine Grenzen mehr gesetzt. Durch ein paar Klicks im Internet kann man sich eigentlich alles anschauen. Und ich weiß von einem guten Freund, der auch mal bei uns in der Gemeinde gepredigt hat. Und er hat dann in der Predigt gesagt, dass er einen Kindersicherheitsschutz eingerichtet hat bei sich selber. Und dass nur seine Frau dieses Passwort hat. Und es bleibt einfach ein Anfechtungsfeld. Ihr Singles, die mal noch Ehepartner werden wollt, nehmt diese Dinge nicht mit in die Ehe. Lauft lieber weg wie ein Josef, der Frau des Potiphas weglief. Es ist besser, ohne Kleider wegzulaufen, als seine Reinheit zu verlieren. Im Neuen Testament steht dann: Flieht dem Teufel, so flieht er von euch. Ruft eine Freundin an, ruft einen Freund an oder macht irgendwas, geht spazieren. Die letzte Stufe abwärts ist dann in Vers 24 in unserem Sendschreiben beschrieben. Und ich lese nochmal diesen Teilsatz. Und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben. Und hier geht es eigentlich darum, den Geist zu erforschen, also den Geist Satans. Und dem entgegen steht die Lehre der Bibel, und zwar in 1. Korinther 2, Vers 10 bis 12. Das schlagen wir mal gemeinsam auf. 1. Korinther 2, Verse 10 bis 12. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Ich selbst kann nur von mir wissen, was ich gerade denke. Ich kann nicht wissen, was mein Vater gerade denkt. Und so ist es auch nur Gottes Geist, der Gottes Willen erforscht. Und wir haben genau diesen Geist empfangen, dass wir wissen können, was Gottes Wille ist. Ich war letzte Woche mit meinen besten Freunden auf der Langensteinbacher Höhe in Karlsbad zu den Männertagen. Und da ging es viel um Elia, einen Mann, der in schwierigen Zeiten standhaft blieb. Ich habe mir so gedacht, wow, das passt voll gut zu dem, was ich heute hier sage, denn Ahab und Isebel waren genau die Könige zu der Zeit, wo Elia ja Prophet Gottes war. Und es ging auch viel um den Baalskult, dass man ihn angebetet hat für Regen, weil er anscheinend den Gott des Meeres bezwungen hat. Baal steht für Wohlstand und Fruchtbarkeit. Und da ist irgendwie kaum noch dann ein Unterschied von dem, wie sie damals das Ziel war oder wie die Welt eben lebt, so auf diesen Wohlstand ausgerichtet, zu dem, wie es heute ist und zu dem, wie es auch in unserer Zeit des Sendschreibens ist. Und es ging darum, dass Elia ein Mann ist mit einem wahren Gottesprofil. Dass man bei ihm klar erkennen konnte, dass er zu Gott stand. Er machte nämlich die Anweisungen. Ahab, du kommst jetzt mal mit deinen ganzen Baalspropheten und dann schauen wir mal, wer hier der richtige Gott ist. Wir brauchen Männer und Frauen, die so ein wahres Gottesprofil haben. Und es wurde dann gesagt, dass ein wahres Gottesprofil durch zwei Dinge besonders heranwächst. Und das ist zum einen Druck von außen, so wie Elia es hatte, durch Verfolgung und Morddrohungen, und dann aber auch Freude. Und ich musste bei diesem Gedanken ans Plätzchenbacken denken. Es gibt Beweisfotos, dass ich das auch mal gemacht habe. Und da hat man ja auch diese Sternform und die nimmt man und dieses Profil und man drückt es in den Teig hinein. Und was daraus entsteht, ist ein neues Profil, ein neues Christusprofil. Und dazu braucht es eben diesen Druck. Ansonsten entsteht kein richtiges Profil. Und genauso hatte auch Elia Druck von außen. Und gleichzeitig durfte er auch Freude dann am Herrn haben. Und ich habe euch als Beispiel noch 1. Thessalonicher 2, Vers 2 mitgebracht.
Genau.
Hier ist Paulus in der zweiten Missionsreise unterwegs. Sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium zu verkünden unter viel Kampf. Paulus wurde in Philippi 39 Mal geschlagen, dass in Falls eines Falles man sich verzählt hätte, es nicht die 40 waren, die im Gesetz vorgeschrieben sind. Und diese Wunden hätten noch gar nicht verheilt sein können in Philippi. Und trotzdem, ihr kennt die Geschichte, gewann er Freudigkeit am Herrn, trotz diesem ganzen Druck, dem er standhalten musste. Er wird ins Gefängnis geworfen, in die dunkelste Zelle, und singt dort Loblieder. Wie ist das möglich? Er gewann Freude am Herrn. Und so sind diese beiden Eigenschaften eben, Druck und Freude, die dann bei diesem Gefängniswärter den größten Profilabdruck hinterlassen haben. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Johannes 16, Vers 33 habe ich euch auch noch mitgebracht. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So viel mal zu dem kleinen Exkurs. Hingegen eine Irrlehre, so wie wir sie in Thyatira denn der Fall haben, ist immer auch irgendwie ein geistlicher Rückschritt. Ich möchte euch hierzu einfach als Beispiel die Geschichte aus dem Alten Testament erzählen. Josua ist ja über den Jordan rübergegangen mit dem Volk und durch Gottes Hand sind die Mauern von Jericho gefallen und sie haben das Land erobert. Das ganze Land wurde befreit von ihren Götzen. Ja, es war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und dies änderte sich aber dann, als sich eben das Nordreich vom Südreich teilte. Und im Nordreich haben sie dann auch wieder zwei Stätten aufgebaut, wo sie goldene Kälber reingestellt haben, wo sie dann Gott angebetet haben und aber nicht mehr in Jerusalem, weil sie nicht mehr wollten, dass man nach Jerusalem geht zum Anbeten. Und spätestens dann durch Ahab und Isebel bekommt der Baalskult neuen Aufschwung. Die Priester des Herrn werden ermordet und Jericho wird genau zu dem Zeitpunkt wieder aufgebaut. Alle Schritte, die man geistlich vorwärts gemacht hat, ist man jetzt wieder zurückgegangen. Kommen wir nun zu der Antwort, die Jesus der Gemeinde gibt. Geduld und Zurechtweisung durch Menschen. Schauen wir uns nochmal die Antwort Jesu an. In Vers 20 lese ich da dazu nochmal. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Die erste Antwort Jesu richtet sich gar nicht direkt an Isebel, sondern an die Gemeinde. Und in diesem Fall sind die Ersten, die zuhören müssen, eigentlich die Ältesten. Ihre Aufgabe ist es, sich an das zuverlässige Wort Gottes zu halten, andere damit zu ermahnen und zu ermutigen und diejenigen, die der gesunden Lehre Gottes widersprechen, entgegenzutreten und somit die Gemeinde vor falschen Lehren zu bewahren. Die Aufgaben können wir zum Beispiel hier in Titus 1, Vers 9 entnehmen. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Und wir wissen leider nicht, warum das in Thyatira nicht geschehen ist. Vielleicht war Isebel wohlhabend und hat durch eine großzügige Spende die Ältesten in die Bredouille gebracht. Aber genauso wie die Ältesten müssen auch die anderen Gemeindemitglieder genau zuhören. Denn auch sie sind dazu aufgefordert, Lehren zu prüfen und nicht blind beeindruckenden Redensweisen nachzufolgen. Ich finde an dieser Stelle Jesu Geduld ganz besonders beeindruckend. Zuerst sagt Jesus, dass er nur wenig gegen die Gemeinde hat und nachher, dass er Isebel Zeit gegeben hat, Buße zu tun. Ich bin mir sicher, dass viele Ältesten da schon längst eingegriffen hätten. Und Jesus greift dann ja auch ein. Seine Züchtigung ist hart. Und trotzdem beeindruckt mich Jesu Geduld mit den Menschen, seine Fähigkeit, Sünden direkt anzusprechen, ohne sie zu verharmlosen, gleichzeitig aber geduldig und gnädig mit den Menschen zu sein, ihnen Zeit geben zur Umkehr. Und Isebel wird in unserem ganzen Sendschreiben nicht mit dem Tod bestraft, sondern ihre Gerichte sollen sie zur Umkehr bewegen. Und was ich mit diesen Eigenschaften Jesu hier ganz besonders meine, ist das, was in Johannes 8 beschrieben wird, wo es um die Ehebrecherin geht. Eine Frau wird beim Ehebruch erwischt und muss nach dem Gesetz Moses gesteinigt werden. Und die Pharisäer wollen Jesus eine Falle stellen und fragen ihn, was er dazu sagt. Jesus kniet sich nieder, schreibt in den Sand und sagt dann zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann, als niemand mehr da ist, sagt Jesus zu der Frau: Wenn sie alle dich nicht verurteilen, dann verurteile ich dich auch nicht. Er hätte ja den ersten Stein schmeißen können, aber er tat es nicht. Und Jesus verurteilt die Sünde. Er sagt an keiner Stelle, dass es ein harmloses Delikt gewesen wäre. Und dann zum Schluss gibt er ihr noch den richtigen Motivationsschub mit. Wenn du jetzt schon Gnade erfahren hast, geh hin und sündige nicht mehr. Einen anderen Menschen zu ermahnen, ist laut Römer 12, Vers 8 auch eine Gnadengabe. Manche Menschen können dies vielleicht besser, manche weniger gut. Betet um Weisheit, wenn ihr mal in einer solchen Situation seid und vielleicht ermahnen müsstet. Man kann hier sehr viel kaputt machen, man kann aber auch sehr viel gewinnen. Und es gibt nichts Besseres, als dass jemand ermutigt ist, das Richtige zu tun und sein Verhalten zu verändern. Leider sehen wir in der Gemeinde diese Zurechtweisung von Menschen nicht. Es ist Gottes erste Instanz, bevor Jesus dann selbst einschreitet. Die zweite Antwort Jesu: Zucht und Seelsorge. Nun ist es nicht so, dass Jesus die ganze Zeit eben tatenlos zusieht. Ganz im Gegenteil. Jesus versucht, die Menschen wieder auf die richtige Bahn zu lenken. In Thyatira schreitet Jesus nun selbst ein. Die Bibel nennt dies Züchtigung. Isabel wird aufs Krankenbett geworfen und ihre Liebhaber in große Drangsal, wenn sie nicht umkehren von ihren falschen Wegen. Es ist interessant, dass hier Krankheit als Züchtigungsmittel verwendet wird. Und wir finden das auch nochmal in der Bibel, und zwar in 1. Korinther 11, Verse 29 und 30. Hier geht es um das Abendmahl und das würdige Essen vom Abendmahl. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Wir halten also mal fest: Züchtigung kann eine Art, Krankheit kann eine Art von Züchtigung sein. Aber heißt das nun, dass jeder Schnupfen eine Züchtigung ist? Mit Sicherheit nicht. Und ohne jetzt tiefer in dieses Thema Züchtigung einsteigen zu wollen, bin ich mir sicher, dass ein Mensch dann ganz genau weiß, warum und mit was er gezüchtigt wird. Die Kinder Isabels sterben. Und auch hier sehen wir Parallelen zu Geschichten aus einer alttestamentlichen Geschichte. Das Kind, was aus dem Ehebruch, das erste Kind, was aus dem Ehebruch von David und Bathseba entstand, musste auch sterben. Jesus nimmt das, was Isabel hier macht, sehr ernst. Und er lässt es nicht weiter zu, dass sie seine Gemeinde verführt. In Vers 23 steht dann, dass alle Gemeinden erkennen werden, dass Jesus Herzen und Nieren erforscht. Und ich stelle mir das genau so vor, wie es da steht. Stellt euch mal vor, wir sind Gemeindemitglied in Ephesus. Und wir halten seit kurzem eben diese Briefe von Jesus in unseren Händen. Nicht nur den, der an uns adressiert ist, an die Gemeinde in Ephesus, sondern auch den, der an Thyatira adressiert war. Und wir haben vielleicht schon von Entferntesten schon mal von dieser Frau Isabel und ihrer Lehre gehört. Und plötzlich hören wir aus der Gemeinde, dass diese Frau tatsächlich krank geworden ist, schwer krank. Und dass ihre Liebhaber ebenso in große Drangsal sind und dass ihre Kinder gestorben werden. Wir würden doch ganz schnell nochmal in unseren Brief hineinschauen und schauen, was hat Jesus über unsere Gemeinde gesagt. So ist es eben, so werden eben alle Gemeinden erkennen, dass Jesus ist, es ist, der Herzen und Nieren erforscht. Herzen und Nieren sind im damaligen jüdischen Denken das Zentrum für die Gedanken und die Gefühle. Wobei das Herz das Zentrum für die Gedanken und die Nieren für das Zentrum der Gefühlswelt stehen. Jesus kennt die Gedanken seiner Gemeindemitglieder ganz genau. Und er weiß, mit welchem Profil wir unterwegs sind. Jesus liebt aber auch seine Gemeinden. Und er liebt auch die Gemeinde in Thyatira. Und er lobt sie ja auch. Wir haben uns bisher ja nur das Negative angeschaut. Aber er spricht auch in lobenden Tönen von seiner Gemeinde. In Vers 19. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Von außen betrachtet ist diese Gemeinde eine vorbildliche Gemeinde. Und als ich so dann darüber nachgedacht habe, welche Merkmale denn dieser Gemeinde noch fehlen könnten, sind mir keine weiteren eingefallen. Diese vier Dinge sind sehr wichtig. Deine Werke, deine Liebe, deinen Dienst und deinen Glauben. Diese Dinge gehören auf jeden Fall zusammen für ein gesundes christliches Leben. Ein Glaube ohne Werke ist tot, sagt Jakobus. Werke ohne den Glauben führen zur Selbstgerechtigkeit. Dienste ohne Liebe sind Egoismus. Und Liebe entsteht durch das veränderte Herz deines Glaubens. Diese vier Dinge gehören untrennbar zusammen. Werke und Dienste fangen hier beim Rasenmähen an und gehen dann weit über die Kanzel hier vorne hinaus. Wir sind aufgefordert, diese Liebe Jesu in die Welt hinauszutragen. Die Thessalonicher Gemeinde ist hier ein sehr gutes Vorbild. Hier wird gesagt in 1. Thessalonicher 1, Vers 3, dass Paulus unablässig denkt an ihre Werke im Glauben und ihre Arbeit in der Liebe. Und ein gesunder Glaube führt automatisch eben zu diesen guten Werken. Wir merken schon, diese vier Merkmale von Jesus gehören zusammen. Und diese Merkmale werden nicht nur abschnittsweise gelebt, sondern auch im standhaften Ausharren. Es erfordert Geduld, in ihnen zu bleiben, beständig diese Merkmale zu leben. Und Jesus freut sich, wenn diese Dinge aktiv in seiner Gemeinde gelebt werden. Als letztes wollen wir uns noch die Verheißungen Gottes anschauen. Sie sind in drei Abschnitte geteilt und es beginnt schon in Vers 24. Ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Es ist eine Aufforderung, an dem festzuhalten, was sie haben. An diesen vier Dingen, an diesen vier Merkmalen, die wir gerade eben als Lob schon besprochen haben. Ihr unerschütterlicher Glaube an den Herrn Jesus Christus, ihre Werke, die sie aus ihrer Liebe zu Jesus tun, ihr Dienst für Ungläubige und Gläubige. Hier sollen sie mutig vorangehen, Dienste ausbauen und so weitermachen wie bisher. Das, was diese Gemeinde hier erträgt, ist genug. Deswegen möchte Jesus auch keine weitere Last auf sie legen. Wir haben hier eine Gemeinde, wo Gemeindemitglieder einer Irrlehre hinterherlaufen. Und ich glaube, uns wäre es auch nicht egal, wenn mein bester Freund plötzlich einer Irrlehre hinterherlaufen würde. Ich würde ja für ihn ringen und kämpfen im Gebet. Jesus möchte also keine weitere Last auf seine Gemeinde legen. Die zweite Verheißung steht in Vers 26. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Wer also überwindet und seine Werke bis ans Ende bewahrt, wird mit Jesus auf eine Ebene gestellt. Die Vollmacht über die Heidenvölker ist nämlich laut zwei Bibelstellen in der Offenbarung, hier habe ich sie, Jesus vorbehalten. Offenbarung 12, Vers 5 und 19, Vers 15. In beiden Versen geht es um die Heidenvölker, die mit eisernem Stab geweidet werden. Und immer ist Jesus derjenige, über den die Prophetie gemacht wird. Und diese ganze Formulierung finden wir auch nochmal in Psalm 2, ab Vers 6, wo es dann heißt, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Wir haben auch hier wieder Jesus, über den die Prophetie gemacht wird, und die Heidenvölker, die hier mit dem Zepter zerschmettert werden. Kurz gesagt, jeder, der überwindet, wird mit Jesus über die Heidenvölker herrschen. Und ich finde das interessant, so wie Jesus sich am Anfang ankündigt, mit diesen Augen wie diese Feuerflamme und den Füßen wie schimmerndem Erz, was ja eine Gerichtshandlung eigentlich ist. Genau diese Sache gibt Jesus jetzt nun an seine Kinder weiter. Es geht hier um ein gerechtes Richten, was wahrscheinlich dann oder vielleicht im tausendjährigen Reich stattfindet. Die dritte Verheißung: Jesus wird dem Überwinder den Morgenstern geben. Und damit meint er niemand anderen als sich selbst. In Offenbarung 22, Vers 16 bezeichnet er sich selbst als Morgenstern. Und das ist eigentlich die größte Verheißung. Er möchte in uns leben und lebt in uns. Paulus schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Möge der Herr euch segnen, wenn ihr geistliche Schritte vorangeht, wenn ihr füreinander einsteht, speziell für verirrte Brüder betet. Möge der Herr euch Freude schenken an einem Leben mit ihm als Morgenstern mit einem klaren Christusprofil. Amen.